Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Aus New York und Washington, aus Bern, Zürich und Basel wurden über 40 Arbeiten von Mark Rothko nach Wien verschickt, um die erste große Werkschau des Amerikaners in Österreich zu präsentieren. Und einmal mehr ist es das Kunsthistorische Museum, das zeigt, wie sich auch Mark Rothko mit der Vergangenheit auseinandersetzte. Unser Kunstkritiker Carsten Probst konnte sich die Ausstellung schon vor der morgigen Eröffnung ansehen. In den 30er Jahren malte Rothko ja figurativ, 20 Jahre später entstanden seine ersten Farbfelder. Wie wird diese Entwicklung durch die Kunsthistorische Sammlung in Wien bebildert?
Ja, also dieses Frühwerk ist ja auch ein bisschen weniger bekannt insgesamt, muss man erstmal sagen. Also man hat erstmal den Eindruck, man steigt mit diesem Frühwerk ein als eine Art Herleitung zu diesem Hauptwerk, zu dieser klassischen Phase, wie das auch genannt wird, für die Mark Rothko ja bekannt ist, mit diesen ja fast unförmigen, wolkenartigen Farbfeldern, die man dort in einem ja fast großformatigen Tafelbildformat dann immer sieht. Also ganz zu Beginn dieser Künstlerlaufbahn in den frühen 30er Jahren überwiegen Inspirationen so durch europäische Malerei von Giotto und der Renaissance bis zu Matisse und Picasso. Auch die Antike spielt da schon zum Teil eine Rolle. Aber Rothko grenzt dann den Raum hinter diesen Figuren zunehmend von diesen Figuren ab und beginnt dann so mit farbigen Streifen diesen Raum einzufassen. Und das ist wirklich wie ein Übergang. Also schließlich um die Mitte der 40er Jahre löst sich auch der Vordergrund, der figürliche Vordergrund, immer weiter auf. Und man erkennt dann so farbfleckenartige Bilder, so fast getufft, aber noch andeutungsweise gegenständlich. Und der nächste Schritt ist dann das, was man von Rothko eigentlich kennt, nämlich diese ja breit gezogenen Farbstreifen oder Farbfelder, in denen Vorder- und Hintergrund sozusagen ihre Hierarchisierung verlieren, wo das eine ins andere gleichsam übergeht.
Und dieser Weg zur Abstraktion, zu diesen verschwimmenden Farbfeldern, folgt die Logik der Kunstgeschichte oder hat er sich frei von der Zeit mit einzelnen Epochen beschäftigt?
Ja, wenn man jetzt Clement Greenberg folgen möchte, dem bekannten Kunstkritiker in der Zeit, in der Rothko lebte, also der auch der große Anwalt des abstrakten Expressionismus war in den 40er, 50er Jahren, dann war das sozusagen die Spitze der Entwicklung der Kunstgeschichte. Ich finde aber, der Reiz dieser Wiener Ausstellung besteht eigentlich darin, dass Rothkos Werk hier mit der Kunstgeschichte wirklich vermengt und kontextualisiert wird, so in einem Dialog steht. Man muss sagen, die Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, die endet ja mit dem 18. Jahrhundert. Die geht zurück bis ins 5. Jahrtausend vor Christus, aber von Moderne ist da normalerweise nichts zu sehen. Deswegen ist es wirklich interessant, Rothko hier jetzt inmitten dieser Sammlung zu sehen, der sich explizit auch auf Reisen, auf etlichen Reisen, immer wieder mit dem Erbe der alten Kunst gerade auseinandergesetzt hat und die auch wirklich immer wieder aktiv aufgenommen hat. Also das ist etwas, was sich sozusagen mit eigenem Recht, aus eigener Adaption heraus in Rothkos Werk sozusagen herausentwickelt. Und offenkundig hatte er die Idee einer Malerei, die sozusagen zeitenübergreifend eben malerische Tendenzen herausarbeitet, Unmittelbarkeiten herausarbeitet.
Rothko wurde ja im heutigen Lettland geboren und er war 10 Jahre alt, als die Familie vor Pogromen in die USA floh. Erklärt das, wieso er aus der europäischen Kunst heraus in Amerika dann die Moderne, wie Sie es gerade geschildert haben, ja zu einem Höhepunkt brachte?
Das denke ich schon. Also der große Unterschied ist zum Beispiel zu Barnett Newman, also sozusagen seinem Rivalen damals für den abstrakten Expressionismus, für die Farbfeldmalerei. Barnett Newman wollte aus der Malerei heraus quasi etwas von Europa Abgelöstes erfinden, etwas Uramerikanisches sozusagen, etwas ganz Eigenes Amerikanisches. Und Rothko, sowas lag Rothko völlig fern.
Er wollte ja auch, dass der Betrachter vor jedem seiner Werke die gleichen religiösen Erfahrungen machte wie er beim Malen. Dieses Zitat habe ich gelesen. Wer schon mal vor einem seiner Farbfelder gestanden hat, der weiß um die emotionale Wirkung. Beschäftigt sich die Ausstellung explizit mit diesem Aspekt?
Ja, sie versucht alles, um diese emotionale Wirkung noch zu steigern oder zumindest so Rothkos, muss man ja sagen, Rothkos eigene Vorstellung tatsächlich auch zu unterstützen und ihr so nah wie möglich zu kommen. Hier vielleicht kurz eine Anmerkung von Kurator Jasper Sharp.
One thing that is very important, Rothko was not a great fan of interpretation of his work. He didn't really like talking about it. He felt that the most wonderful spokesman for his work was pure, unbroken silence. That was the most articulate reading of his work. We have adhered to this dictum
ja,
to a
also
certain extent.
Er sagt, Rothko so sprach selbst höchst ungern über seine Arbeit. Er hasste es sozusagen, wenn alles Mögliche so interpretiert wurde. Und eigentlich war Schweigen der eigentliche Kommentar zu seinem Werk. Und so hat man sich eben auch in dieser Ausstellung wirklich darum bemüht, zum Beispiel auf Wandtexte zu verzichten, damit jetzt also nicht Texte irgendwie in den unmittelbaren Eindruck hineinreden. Man hat das Licht hinuntergedimmt, um dieses stille Glühen dieser Farben bei Rothko auch noch hervorzuheben.
Wunderbar.
Und dann gibt es auch so kapellenartige Nischen, wo nur ein einziges Werk hängt. Also man tritt diesem Werk gegenüber und soll also nur mit diesem einen Werk in ein kontemplatives Verhältnis gehen. Und muss man natürlich dazu sagen, das sind auch die umstrittenen Aspekte an diesem Werk. Denn die Frage ist auch gerade in Fachkreisen immer wieder, was sieht man eigentlich wirklich auf diesen Bildern? Ist das wirklich etwas Kontemplatives oder sind es wirklich, ist es eine Farbmaterialität? Ein Kritiker hat mal gesagt, so wie der Rothko mit so dünnen, flüssigen Farben die Leinwand tränkt, das ist doch eigentlich sowas wie Textilfärben. Also gab es sozusagen auch eine gewisse Uneinigkeit. Vielleicht ist das auch was Gemachtes, ne, wo sozusagen irgendwie schon so ein bisschen Kunsthandwerk mit reinspielt. Also die Auffassungen darüber sind sehr unterschiedlich.
Rothko starb 1970 und für diese Ausstellung jetzt in Wien, am Anfang habe ich schon gesagt, aus wie vielen Städten die Leihgaben kamen, haben auch die Kinder von Mark Rothko Arbeiten beigesteuert. Wie sehr mussten sie darum kämpfen, dass Nachlassverwalter das Erbe nicht in alle Winde zerstreuten?
Ja, man muss wohl sagen, dass Mark Rothko gegen Ende seines Lebens über den Tisch gezogen wurde, ziemlich, nicht von seinen Kindern, sondern von seinem Nachlassverwalter, der mit einer Galerie, mit der Marlborough Galerie in New York, einen Deal gemacht hatte, wohl ohne Wissen Rothkos. Und als Rothko dann gestorben war, übergab er quasi der Galerie Rothkos fast gesamten Nachlass für relativ wenig Geld. Und die haben daraus ein Riesengeschäft gemacht. Und die Kinder, also vor allem Kate, die älteste Tochter war, hat in Prozessen schwer darum gekämpft, wirklich zumindest die Hälfte dieses Nachlasses zurückzubekommen. Der ging dann in eine neue Stiftung, die jetzt die Rothko-Stiftung ist, und dann vor allem später an die National Gallery in Washington, D.C., die jetzt also den größten Rothko-Bestand hat, wo auch viele Leihgaben jetzt für diese Ausstellung entnommen wurden. Und letztlich muss man sagen, gerade durch diese Einhegung in den Familienfonds sozusagen, sind dann die Preise für Rothko wieder besonders in die Höhe geschossen, dadurch, dass sich sozusagen der Markt so extrem dadurch verknappt hat.
Man kann die Dinge manchmal so und manchmal so sehen. Von morgen bis zum 30. Juni, Mark Rothko im Kunsthistorischen Museum in Wien.